Das hier ist mein Zuhause. Und ich will und werde nicht weggehen. Es ist auch die Heimat meiner Kinder. Und viele fragen mich, willst du das hier wieder aufmachen, so nah am Fluss? Und ja, selbstverständlich, das ist das Grundstück meines Vaters. Das wird irgendwann mal meinen Kindern gehören. Warum soll ich weggehen? Also, nein, wir bleiben hier, wir bauen wieder auf. Vielleicht nicht so wie vorher. Vielleicht schöner, vielleicht abgespeckter. Das kann ich dir jetzt noch nicht beantworten, aber ich gehe nicht weg.
SWR 3 Report Ahrtal. Leben nach der Flut.
Hi, ich bin Jakob Reifenberger, Reporter bei SWR 3. Der Mann, den ihr gerade gehört habt, ist Roberto Lauricella. 40 Jahre alt, Chef eines italienischen Restaurants in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Einer von vielen Betroffenen der Flutkatastrophe im Sommer 2021. Sein Restaurant ist eine Ruine. Seine ganze Geschichte hört ihr später, aber er passt einfach hier an den Anfang, denn was er sagt und wie er es sagt, beschreibt für mich die Lage ganz vieler Menschen im Ahrtal aktuell. Seine Stimme ist müde, er kann eigentlich schon längst nicht mehr, aber er will unbedingt bleiben, unbedingt wieder aufbauen. Wie geht's ihm damit und wie geht's den vielen anderen entlang der Ahr? Diese Frage klingt sehr einfach, beschäftigt mich aber seit fast einem Jahr immer wieder, wenn ich als Reporter ins Ahrtal fahre. Und es hat sich im Lauf der vergangenen Monate vieles verändert. Kurzer Rückblick, direkt nach der Flut, erstmal diese unfassbare Zerstörung, irgendwie überleben. Dann diese riesige Solidarität, tausende Helferinnen und Helfer bringen eine Euphorie, eine Hilfsbereitschaft ins Ahrtal, wie ich sie vorher noch nie gespürt habe. 8 Wochen nach der Flut klingen Freiwillige und Betroffene, die in glühender Hitze Putz abstemmen, so.
Man kriegt Hilfe ohne Ende, das habe ich auch noch nicht erlebt.
Ich habe am Anfang auch nicht gedacht, dass ich so einen Bohrhammer bedienen kann, aber mittlerweile macht es auch Spaß.
Der Zusammenhalt, das macht richtig Bock.
Wir sind wie eine Familie.
Wir können nicht genug sagen, danke.
Ich glaube wieder mehr an das Gute im Menschen auch. Und das ist wirklich berührend schön.
Dann Herbst, Winter. Die Freiwilligen werden weniger. Wir senden das Radioprogramm von SWR 3 am 25. November nicht wie sonst aus Baden-Baden, sondern live aus dem Ahrtal, aus Bad Neuenahr und aus Dernau. Mit vielen Betroffenen im Live-Talk, die erzählen, wie es ihnen geht. Was mich da vor allem verwundert, es wird kälter, es wird dunkler, aber der Mut ist enorm. Dieses Ja, alles sieht schrecklich aus, matschig, grau. Aber es geht weiter. Roberto zum Beispiel sagte damals, trotz allem, was er verloren hat.
Also wir können sagen, uns geht's gut und wir versuchen auch, so ein Hoffnungsschimmer zu sein für andere. Okay. Weil wie ich schon mal erklärt habe, wir Lauricellas, wir sind Arbeiter, also wir Macher. Ja. Und dann mit vollem Elan zurück und Pizzacontainer eröffnet.
Als ich ihn jetzt aber anrufe, fast ein Jahr nach der Katastrophe, meint er, ey, es ist jetzt genau andersrum. Draußen ist es schön, hell, grün, die Natur blüht auf. Aber die Stimmung ist richtig mies. Und dieses Gefühl bestätigt sich erstmal, als ich weitere Betroffene anrufe. Auf die Frage, wie geht's, kriege ich die Antwort, beschissen geht's. Es ist Wut, weil Hilfsgelder offenbar nicht ankommen. Und es ist Verzweiflung, weil alles so viel länger dauert als gedacht. Also bin ich wieder durchs Ahrtal gefahren, um die Menschen zu fragen, was gerade ihre größten Probleme sind und was ihnen in all dem Ärger vielleicht noch Hoffnung macht. Meine Reise ist natürlich nur ein winziger Ausschnitt und ich kann niemals allen gerecht werden. Aber ich habe versucht, möglichst verschiedene Menschen zu besuchen. Die junge Familie, die immer noch in einer Notunterkunft lebt. Zu 5 im Tiny House auf 38 Quadratmetern.
Einen geregelten Rhythmus hat man hier nicht. Es ist einfach so, man lebt von Tag zu Tag in den Tag hinein.
Die Schülerinnen und Schüler, deren Schule noch jahrelang ein Containerdorf bleiben wird.
Wahrscheinlich werde ich Abi nicht in der alten Schule feiern. Naja.
Den Abrissarbeiter, der das Gefühl hat, nicht nur Häuser, sondern Existenzen wegzubaggern.
Das ist nicht nur Haus abreißen, sondern das ist auch, man wird hier fast zum Seelsorger drumherum, ja.
Den Gastronomen, der endlich wieder Gäste glücklich machen will.
Du, es gibt gute und schlechte Tage, ganz ehrlich. Wenn ich dir sagen würde, hey, mir geht's gut oder mir geht's super, dann wäre das gelogen.
Die Traumapädagogin, die den Menschen hilft, klarzukommen.
Weil es einfach nicht vorankommt und man nichts machen kann. Man kann 1000 Mal bei den Handwerkern anrufen, aber wenn die noch nicht kommen, dann kommen die nicht.
Und ich habe bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz nachgefragt, warum das mit den Hilfsgeldern so lange dauert. Ihr hört den SWR3-Report Ahrtal – Leben nach der Flut. Los geht's. Meine Reise durchs Ahrtal beginnt in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Familie im Tiny House zu fünft auf 38 Quadratmetern. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich hatte vorab mit jemandem vom Arbeiter-Samariter-Bund telefoniert. Die haben hier seit der Flut einen Hochwasserstützpunkt. Im Gespräch ging es eigentlich um ein ganz anderes Thema. Dann sagte er mir aber so nebenbei, wie viele Menschen aktuell noch bei ihnen in Notunterkünften leben. 384. So viele immer noch? Fast ein Jahr danach? Und das sind ja nur die Leute in den ASB-Unterkünften. Es gibt ja noch andere. Wie viele Menschen insgesamt im Ahrtal noch Notunterkünfte brauchen, lässt sich schwer sagen. Der Kreis Ahrweiler hat keine gesammelten Zahlen. Jede Kommune schaut da für sich, wo sie die Leute unterbringt. Plus, die Menschen, die privat bei Freunden oder Familie untergekommen sind, die tauchen ja gar nicht in irgendeiner offiziellen Statistik auf. Das Thema Notunterkunft ist also noch lange nicht vorbei. Und auch kein crazy Einzelfall oder so. Besonders ist das Schicksal von Familie El-Bayari aber ganz sicher. Mit drei Kindern auf so engem Raum, schon während ich aufs Tiny House zulaufe, größten Respekt.
Hallo Frau El-Bayari.
Hallo.
Schön, dass ich da sein darf, danke.
Elif El-Bayari, die Mutter, macht das kleine Holztürchen auf, damit ich auf den Mini-Balkon komme, der am Tiny House vorne dran ist. An dem Türchen ist ein Vorhängeschloss, damit der Kleinste, Elias, anderthalb Jahre alt, nicht ständig wegrennt. Und im Eingang zum Tiny House baut sich der Mittlere vor mir auf.
Hallo, ich bin Jakob. Wer bist du? Lieber nicht Name sagen.
Er redet nicht gerne.
Ah, okay.
Seinen Namen kriege ich trotzdem raus. Yassin, 4 Jahre. Dazu noch der große Younes, 7.
Kannst du mal schreiben.
Ich ziehe aber die Schuhe noch aus. Die sind nicht so ganz sauber.
Ist egal. Ich muss jeden Tag wischen.
Ich trage ihn jetzt nicht in Dreck hier rein.
Das Tiny House der El-Bayaris ist eines von 18 Stück. Eins neben dem anderen in 2 Reihen. Das Holz der Tiny Houses ist noch ganz frisch und hell. Das ist total bizarr. Sieht alles aus wie eine nagelneue Ferienanlage, ist aber eben eine Notunterkunft. Auf dem ehemaligen Parkplatz eines Schwimmbads. Den braucht leider keiner mehr, denn auch das Schwimmbad wurde bei der Flut zerstört. Baumaschinen reißen nebenan gerade die letzten Reste davon weg. Kommt mir aber gar nicht laut vor, zumindest nicht im Vergleich mit dem Geräuschpegel im Tiny House. Während Elif mit mir redet, bändigt sie die drei Jungs, von denen immer irgendeiner entweder schreit oder auf einem Spielzeug rumdrückt, was Geräusche macht. Elif und ihr Mann scheinen dagegen aber abgehärtet.
Da wir aus großen Familien kommen, ist bei uns eigentlich immer Lärm dabei.
Also sie drehen jetzt nicht am Rad hier?
Doch, zwischendurch schon doch.
Vor allem, klar, weil es hier so eng ist. Vom Wohn- und Essbereich aus gibt's keine Flure. Nach links und rechts bloß Schiebetüren. Zum Schlafzimmer der beiden älteren Jungs, zum Bad und zum Elternschlafzimmer, in dem auch der Jüngste schläft. Und hier zeigt sich der ganze Wahnsinn. Es ist so wenig Platz. Wenn der Jüngste in seinem Bett liegt, kann Elif kein Abendessen kochen.
Ja, der Topf, der ist zum Beispiel im Schlafzimmer unter dem Bett in einer Aufbewahrungskiste.
Der Küchenschrank ist einfach zu klein für einen Topf, also lagert der unterm Elternbett. Und um da ranzukommen, müsste sie das Kinderbettchen mit Elias zur Seite schieben.
Also das ist schon anstrengend.
Da muss man an wahnsinnig viel denken, oder?
Ja. Daran gewöhnt man sich, man lebt sich ja so ein, aber viel Platz hat man nicht. Da fängt es schon an.
Elif lächelt und lacht viel. Meistens, weil die Kinder irgendwas Lustiges machen und das Interview crashen. Beispiele? Mama, kannst du mir die Banane aufmachen?
Lass mir die Banane aufmachen.
Ja, kann ich machen.
Oder? Ih, Mama, der Joghurt schmeckt nicht.
Dann hol dir einen anderen Joghurt.
Und trotz der Enge ist sie froh übers Tiny House. Denn hier sind die Kinder endlich wieder gesund. In ihrer eigentlichen Wohnung waren die Jungs nach der Flut irgendwie ständig krank. Dabei hatten die El-Bayaris erst noch verhältnismäßig Glück. Sie wohnten im ersten Stock, überschwemmt wurde das Haus nur im Erdgeschoss. Sie konnten bleiben. Nach Monaten zeigte sich dann aber, aus der Wohnung unten war Schimmel zu ihnen hochgekrochen.
Und dann war uns auch klar, warum meine Kinder immer krank geworden sind, weil der Mittlere hatte oft eine Lungenentzündung und eine spastische Bronchitis. Und da haben wir dann gesagt, so, das geht hier gar nicht mehr.
Wann oder ob sie überhaupt jemals in ihre Wohnung zurück können, unklar. Jetzt sind es schon 5 Monate im Tiny House mit allen Höhen und Tiefen.
Die erste Zeit war es auch so, hier liefen viele rum. Man hat sich gefühlt wie im Zoo. Die Leute sind hier vorbeigelaufen, als wäre das so ein Spazierweg. Haben dann hier so reingeguckt. Manche haben gefragt, ob die mal ins Wohnzimmer reingucken dürfen. Wo wir uns gedacht haben, ja, wir gucken ja auch nicht bei ihnen ins Wohnzimmer rein. Klar ist das interessant, mal so Tiny Häuser zu sehen. Aber für uns war das ja schon eine schwierige Situation.
Aber dann totaler Stimmungswechsel. Sie strahlt, als ich ihr diese Frage stelle.
Was ist für Sie gerade hier im Alltag denn so das Schönste, was Ihnen am meisten Freude macht?
Dass die Kinder andere Kinder zum Spielen haben. Weil dadurch, dass hier viele Kinder leben, spielen die halt draußen, ohne sich zu verabreden. Einer geht raus, der andere kommt hinterher, die fahren Fahrrad. Und wenn der eine nicht kann, kann der andere. Also das ist schon für die Kinder wirklich schön.
So ein bisschen wie Dorfleben früher.
Ja, genau so.
Und die Nachbarschaft, beziehungsweise wie Elif sagt?
Tiny Hood, sagen wir immer. Also die Leute, die hier auch wohnen.
Die Tiny Hood mit all den vielen Kindern, die ist nicht nur für Spiel und Spaß gut.
Mein mittlerer Sohn, der war so ein sehr ruhiger, verschlossener Junge. Und er ist hier wirklich aus sich ausgekehrt. Also er ist jetzt ein richtig offener Junge, hat hier angefangen zu reden und ist hier so richtig, ich sag mal, lebendig geworden, lebensfroh. Auch offener anderen Menschen gegenüber. Er ist normalerweise sehr vorsichtig und scheu anderen Menschen gegenüber gewesen. Aber hier hat er auch Leute, denen er wirklich vertraut.
Und denken Sie, Sie werden noch die ganzen Kontakte haben, wenn alle hier ausgezogen sind?
Nicht alle, aber viele werden gepflegt, doch. Also einige Kontakte sind schon sehr eng geworden, die wahrscheinlich niemals so eng geworden wären, wenn man nicht hier eingezogen wäre.
Auch wenn das jetzt am Ende vielleicht nach heile Welt und Kinderparadies klingt, bis September, Oktober wollen die El-Bayaris eigentlich hier raus sein. Denn dann endet Elifs Elternzeit, wenn beide wieder arbeiten, ihr Mann im Fitnessstudio, sie als Assistentin in der Radiologie. Spätestens dann wollen sie was Größeres gefunden haben.
Weil auf Dauer ist so ein Tiny House mit 5 Mann auch nicht machbar.
Meine Ohren sind leicht angeschlagen, als ich mich von den El-Bayaris verabschiede. Und ich bin wirklich tief beeindruckt, wie sie hier ihren Alltag hinkriegen, auf so engem Raum, ohne völlig durchzudrehen. Plus diese Ungewissheit, ob sie überhaupt in die frühere Wohnung zurück können oder was ganz Neues brauchen. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall alle Daumen, dass es bald klappt mit einem größeren Zuhause. Für die Eltern wäre es echt wichtig, habe ich den Eindruck. Den Jungs würden ein paar Monate mehr hier in der Tiny Hood wohl nichts ausmachen. Auf meinem kurzen Fußweg zum Auto, zwischen den Holzhäuschen durch, düst mir der Älteste fröhlich auf dem Kinderfahrrad hinterher. Am nächsten Morgen geht's für mich in die Schule. Klingt nach Pflicht, wird aber richtig spannend. Denn zum einen hatte ich noch nie in Containern Unterricht. Wie ist das für die Schülerinnen und Schüler? Und zum anderen wird's bestimmt wieder unterhaltsam, denn, das klingt jetzt zynisch, aber es ist so, stellt euch vor, eure Schule ist von der Flut komplett zerstört. Und euer Schulleiter geht im SWR3-Interview einfach so damit um.
Herr Schiele, als Schulleiter, was brauchen Sie im Moment am dringendsten für Ihre Schülerinnen und Schüler?
Ja, eine Schule.
Ja. So einen Schulleiter hätte ich auch gern gehabt. Aber so witzig das damals klang, so ernst war es. Das war Ende November 2021, also gut 4 Monate nach der Katastrophe. Schulleiter Heribert Schieler in unserer Sendung SWR 3 live aus dem Ahrtal, aus Dernau. Seine Schule ist das Aare-Gymnasium, aber so wie es früher mal war, gibt es das nicht mehr. Das, was davon übrig ist, liegt in Bad Neuenahr, etwa 200 Meter entfernt von der Ahr. Alle Gebäude standen meterhoch in Wasser und Schlamm. Die Musiksammlung zum Beispiel mit allen Instrumenten komplett vernichtet. Die Schule wird auf Jahre eine Baustelle sein. Damals im November mussten die rund 800 Schülerinnen und Schüler deshalb noch an eine andere Schule fahren, nach Remagen. Halbtagsunterricht, immer im Wechsel, halber Tag die Remagener, halber Tag die, die keine Schule mehr haben, aus Bad Neuenahr. Bis Ende 2021 ging das so, Notprogramm. Für manche mit ewig langer Busfahrt hin und zurück. Zum Zeitpunkt des Interviews waren sie noch dabei, sich eine Ersatzschule aufbauen zu lassen, aus Containern. Rund 300 Stück sind es jetzt, die Containerschule ist fast komplett fertig. Anfang des Jahres sind sie eingezogen, mitten auf dem Acker, am Rand eines Industriegebiets in Grafschaft. Da fahre ich hin, sind so 10 Minuten über die Autobahn von Bad Neuenahr aus. Und als ich Aare-Gymnasium bei Maps eintippe, ist es sogar schon auf dem Acker eingetragen, auch wenn es im Luftbild noch ein Getreidefeld ist. Und die Schule 2.0 ist offenbar so neu und so provisorisch, sie hat bei Maps die Hausnummer 0.
Alle anderen Hausnummern waren schon vergeben und wir liegen ja eben ganz am Anfang, dann hat man uns die Hausnummer 0 gegeben. Ich glaube, das ist einzigartig in Deutschland, so ein Alleinstellungsmerkmal. Hat uns auch sehr gefreut, weil das ist was ganz Besonderes, Hausnummer 0.
Schulleiter Heribert Schieler, mit ihm spreche ich gleich noch. Unter anderem, was er denkt, wie lange die Schule noch ein Containerdorf bleibt und was hier so die größten Probleme sind. Aber erstmal noch ein kurzer Überblick, wie es hier aussieht. Man fährt von der Autobahn ab, dann kommt ein Kreisel und dann zweite Ausfahrt stehe ich auf einem Schotterparkplatz vor einer Unmenge an aufeinander gestapelten minzgrünen Baustellencontainern in langen Reihen. Das sind die meisten Klassenräume und auch Lehrerzimmer und so sind da drin. Und dann gibt's dahinter noch so drei größere Hallen, kennt ihr vielleicht von Messen. Die hinterste dieser drei Messehallen ist jetzt die Sporthalle. In die mittlere kommen noch die naturwissenschaftlichen Räume rein, die sind noch nicht fertig. Und die Halle ganz vorne ist die Mensa. Zurück zur Sporthalle, da ist gerade zweite Stunde. Die Jungs und Mädels spielen Tischtennis in einem unfassbaren Geräuschpegel. Klingt für mich viel lauter als eine normale Sporthalle. Nach dem Unterricht fange ich Alifio ab, 10. Klasse.
Ich habe da einmal gerade kurz in die Halle reingehört, das klang wahnsinnig laut.
Ja, das ist auch ziemlich laut, das ist auch ziemlich klein. Also die Sporthalle ist jetzt nicht wirklich so eine Sporthalle, das ist einfach ein großer Raum, wo man halt so Kleinigkeiten spielen kann.
Diesen Geräuschpegel, wie hältst du den aus? Weil das ist ja schon in diesen Messehallen deutlich lauter.
Vor allem heute war das noch ziemlich ruhig. Gestern hatte ich ja auch Sport und dann mit den ganzen Kleinkindern ist noch viel lauter. Aber man gewöhnt sich dran und man hat ja nur eine Stunde maximal Sport und von daher ist das ganz in Ordnung.
Nervig findet er die Lautstärke eher in den normalen Containern, also in den Klassenräumen.
Die Container bewegen sich auch sehr krass, das heißt, wenn kleine Kinder im Flur laufen, dann spürst du das auch in den Klassenräumen, also man wackelt schon krass.
Und wo jetzt gerade eh schon alle aus den Containern strömen, mal eine Pausenhof-Umfrage, wie geht's euch hier?
Es ist in Ordnung, es ist halt nicht so, was früher war. Auf dem Aare-Gymnasium. Die Schule, die war wirklich weiträumig und war auch schön. Und es ist halt alles ziemlich gequetscht hier alles.
Nicht so gut, sag ich ehrlich. Ist irgendwie alles ein bisschen langweilig hier. Ja, alles so komplett monoton, Bruder, was soll man machen hier? Du hast keine Motivation zu lernen.
Ist natürlich immer noch alles sehr provisorisch hier. Es sind relativ wenig Grünflächen, keine Bäume oder so. Aber das, denke ich mal, kommt schon noch alles.
Hier sieht es aus wie ein Knast.
Man ist halt hier sehr weit weggelegen von allem anderen. Der alte Standort vom Aare-Gymnasium war ja relativ zentral, direkt an der A. Man hatte direkt die Innenstadt bei sich.
Da wäre ich nur mit 8 Minuten mit dem Fahrrad gefahren.
Und hier kann man nirgendwo hin. Muss man halt eine halbe Stunde zum Rewe laufen. Ist auch scheiße.
Und wahrscheinlich werde ich Abi nicht in der alten Schule feiern. Naja.
So eine Mischung aus schon Optimismus, aber eben auch sieht halt sehr trist aus. Aber das sagen wirklich alle, besser hier im Container was Eigenes haben, als zu Gast an der anderen Schule in Remagen.
Zu Gast war das nicht gerade schön. Schon besser hier auf Container.
Es ist auf jeden Fall besser als keine Schule oder Homeschooling oder immer A- und B-Wochen und immer nach Remagen fahren waren wir ja vorher.
Also am Anfang war es ein sehr, sehr komisches Gefühl, hier hinzukommen. Aber man fühlt sich wieder so ein bisschen angekommener, möchte ich behaupten. Es ist so, man geht hier immer hin, man hat so die festen Räume. Da sind dann auch so jetzt nicht irgendwie noch so Sachen von anderen Leuten oder so. Ist ein besseres Gefühl auf jeden Fall.
Und eins ist hier in der neu gebauten Containerschule so dermaßen gut, wahrscheinlich besser als in vielen normalen Schulen.
Das WLAN hier ist wirklich grandios, ist besser als bei uns zu Hause. Wenn man dann mal so ein langes Wochenende oder generell ein Wochenende hat, dann kann das auch schon mal passieren, dass man sich in der Freistunde hier mal irgendwie die eine oder andere Netflix-Serie runterlädt oder den einen oder anderen Podcast auf Spotify, weil das zu Hause einfach nicht der Fall ist, dass das dann irgendwie vernünftig lädt. Deswegen es ist sehr, sehr schön, dass wir hier so gutes Internet haben.
Und Schulleiter Schieler ergänzt auf seine typisch trockene Art, als ich ihn frage, heißt das, durch die Flut haben Sie jetzt wenigstens besseres WLAN als vorher?
Ja, wir haben überhaupt mal WLAN. Ja, vorher hatten wir kein WLAN in der Schule.
Als er mir dann aber erklärt, was so die größten Probleme einer Schule im Container sind, da ist es sehr schnell überhaupt nicht mehr witzig. Ein paar Beispiele, Thema Schulbusse, damit alle hier hinkommen zum Industriegebiet und auch wieder weg.
Ja, das war die ersten 3 Monate eine echte Katastrophe.
Fahrer, die kein Deutsch sprechen und sich null auskennen, sagt er, die von Schülerinnen und Schülern per Handy gelotst werden müssen oder Busse, die einfach nicht kamen.
Die ersten Wochen haben wir die Kinder mit dem Taxi heimfahren lassen. Dann haben wir alle Taxis hier bestellt, die irgendwie erreichbar waren, die Kinder dann weggebracht haben. Ja, wenn sie abends um 6:30 im Januar bei 10 Grad minus hier oben mit 50, 60 Schülern stehen, die nicht abgeholt wurden, da ist das nicht ganz so witzig und so trivial. Und die Eltern fanden das natürlich auch nicht so ganz prickelnd.
Und wer hat diese ganzen Taxis bezahlt?
Ja, der Schulträger. Und der wird sie wahrscheinlich wieder versuchen, vom Busunternehmer zurückzubekommen. Aber das ist nicht mein Problem und auch nicht mein Thema. Wir haben die Taxen bestellt und haben gesagt, die Kinder müssen weg, fertig, aus.
Ja, der Schieler-Pragmatismus. Ich frage mich, ob er schon immer so war oder ob man als Krisenmanager nach einer Flut einfach so wird. So nach dem Motto, ey, Junge, unsere Schule ist kaputt, das kostet Millionen, was interessieren mich ein paar Taxis? Apropos teuer, Thema Stromverbrauch. Also jetzt ist es ja warm, aber in den kalten Monaten werden die rund 300 Container mit Elektro geheizt.
Wir haben jetzt drei, vier Monate geheizt und dabei ständig die Fenster offen. Das ist natürlich...
Ich reiße die Augen auf.
Ja, weil ja wegen Corona gelüftet werden muss pausenlos. Und in diesen Containern mit dieser beschränkten Deckenhöhe können Sie sich vorstellen, wenn hier 25 Kinder drin sind, dann schlägt die Corona-Ampel ständig auf Rot. Das ist natürlich vom Nachhaltigkeit, vom Energiegedanken eine Katastrophe.
Was blasen Sie da an Energie raus?
Also ich glaube, im ersten Monat hatten wir über 100.000 Kilowattstunden. So eine mittlere Ortschaft.
Was? Das kann ich kaum glauben. Und ein kurzer Check ergibt, das ist eine leichte Übertreibung. Zum Glück 100.000 Kilowattstunden im Monat. Damit könnte man im gleichen Zeitraum so 60 bis 90 Einfamilienhäuser heizen. Je nachdem, wie groß und wie alt die Häuser sind. Ist jetzt mal so ein Querschnitt von verschiedenen Energievergleichsseiten online. Also eher so der Energieverbrauch einer sehr kleinen Ortschaft, was hier rausgehauen wird. Aber trotzdem krass. Wenn auch verständlich, wenn es um Unterricht für 800 Schülerinnen und Schüler geht, ist Nachhaltigkeit im Provisorium halt erstmal nicht das Wichtigste. Und dann frage ich ihn, was er denkt, wie lange sein Aare-Gymnasium hier noch sein wird.
Ja, da gibt es Schätzungen. Die einen sagen 3 Jahre, die anderen sagen, rechnet mal mit 5 Jahren. Im Moment wäre ich auch eher mal bei 5 Jahren. Wenn es dann schneller geht, freut man sich. Wenn es dann doch 5 Jahre dauert, ist man nicht so sehr enttäuscht.
Was macht es denn mit so einer Schule? Weil ich stelle mir vor, klar, die Schüler, die jetzt da sind, die sind da. Aber wer meldet denn sein Kind auf einer Schule an, wenn er weiß, es ist ein Containerdorf?
Wir haben keine Probleme mit den Anmeldungen gehabt. Das Aare-Gymnasium ist ja nicht nur ein Gebäude, sondern eine Schulfamilie und ein Schulkonzept. Und die handelnden Personen sind immer noch die gleichen, ob das jetzt ein Container ist oder eine schöne Schule. Allerdings muss man ja auch so sehen, dass unsere Konkurrenz, sage ich mal, unsere Partnerschulen unten in der Stadt, die haben ja keine besseren Situationen. Ganz im Gegenteil, die sitzen auf der Baustelle. Ich weiß gar nicht, wer es besser getroffen hat, wir oder ob ich jetzt auf einer Baustelle sitzen möchte, mitten im Chaos.
Außerdem sagt er, wird's hier eh bald noch schöner. 2 Wochen, nachdem ich hier bin, ist Projektwoche. Alle zusammen wollen sie die Schule aufhübschen, Palettenmöbel bauen für draußen, Hochbeete anlegen, sowas. Damit das hier bald keiner mehr sagen kann.
Hier sieht's aus wie ein Knast.
Für den aktuellen Stand im Containerdorf, für all das Provisorische, findet Heribert Schieler dann zum Abschluss noch ein schönes Bild.
Wenn Sie ein Haus neu bauen, dann ist das Haus fertig, aber der Garten und das Gelände außen herum ist doch noch ziemlich Baustelle. Und so ist es jetzt bei uns eben auch.
Respekt, kann ich nur sagen, als ich vom Schotterparkplatz wieder runterfahre, Richtung Kreisel und Autobahn. Vor allem natürlich den Schülerinnen und Schülern, denn mir wird bewusst, wie gut und sorgenfrei meine Schulzeit war. Und im Vergleich dann diese Jungs und Mädels, die hier vor mir stehen, was heißt Schule seit Jahren für diese Generation? Erst Corona mit all dem Mist, keine Schule, Homeschooling, geteilte Klassen, dann die Flut, Schule zerstört, dann an einer fremden Schule in einer anderen Stadt sein und jetzt in Containern, auf dem Acker, für Jahre. Und dann so damit umgehen?
Wahrscheinlich werde ich Abi nicht in der alten Schule feiern. Naja.
Mit einem Lachen und dieser, naja, es ist halt so, Haltung. Ich wiederhole mich, aber Respekt. Und dann treffe ich quasi aus dem Nichts einen echt coolen Typen. Einen Seelsorger in Handwerkerklamotten. Einen Arbeiter auf einer Baustelle, der was loswerden will.
Da ist mir dermaßen die Zündschnur geplatzt. Das gehört doch nicht. Maximilian Göhlitzer bin ich.
Ganz kurz, oft ist es als Reporter so, gerade wenn man so eine Reise macht, dass man vorher mit ganz vielen Leuten telefoniert, sich verabredet, Termine macht. Man will ja einen Plan haben, die Zeit gut nutzen, möglichst viele Menschen treffen und Eindrücke aufsaugen. Maximilian, der auf seinen Baustellen so viele krasse Sachen erlebt, habe ich aber dem Zufall zu verdanken, beziehungsweise meinen Kollegen. Außer mir sind nämlich auch noch Kameramänner aus dem SWR3-Team ins Ahrtal gefahren, um auch im Video zu zeigen, so sieht es nach fast einem Jahr hier aus. Schaut euch das gerne mal an auf swr3.de. Es ist echt sehr eindrücklich geworden. So, Werbung Ende. Und als die Kollegen gerade in Dernau sind, um dort Bilder zu drehen, spricht ein Bauarbeiter sie an, was sie denn da machen. Sie reden kurz, ach so, alles klar, ihr dreht hier nur. Und daraufhin ruft mich mein Kollege Ferdinand an und sagt, ey, wir haben hier gerade einen Bauarbeiter getroffen, Maximilian Göhlitzer heißt er. Der reißt hier Häuser ab und er hat echt spannende Dinge erlebt. Meld dich doch mal bei dem, wir mussten jetzt weiterfahren. Das mache ich und so fahre ich ein paar Stunden, nachdem ich aus der Containerschule raus bin, nach Maischoss. Das ist einer dieser vielen kleinen Orte direkt an der A, alle miteinander verbunden über die B267 und die B257. Das waren wohl früher bestimmt mal so mit die idyllischsten Bundesstraßen Deutschlands, zwischen Fluss und steilen Felshängen. Leider war ich vor der Flut nie hier. Heute fühlt sich die B267 eher so an wie Schotterpiste von Geisterort zu Geisterort. Die Straße ist an vielen Stellen noch einspurig, sodass man lange an roten Baustellenampeln steht. Und statt Cabrios, wie das wahrscheinlich früher hier war, fahren vor allem Bagger und LKW. Maximilian sagt mir am Telefon, seinen Bagger direkt an der Hauptstraße von Maischoss würde ich sofort erkennen. Ein schwarz-weißes Ding, da soll ich hinkommen. Da hat er recht. Unübersehbar, der Bagger steht auf einem Haufen Schutt und nagt an einer Häuserruine. Max sitzt im Führerhaus, ich wink ihm zu.
Ja. Ziemlich laut hier, aber ich glaube, er hat mich gesehen.
Er klettert den Geröllhaufen runter, kurze Raucherpause mit seinem Kollegen Marco. Wir gehen zum Reden auf die andere Straßenseite, da ist es ein bisschen ruhiger. Und da merke ich sofort, warum Max meine Kamerakollegen angesprochen hat, was sie denn da machen würden. Wenige Meter von uns am Ufer der A steht ein Holzkreuz, Blumen davor. Und Max hat, wie wohl sehr viele im Ahrtal, einfach gar keinen Bock mehr auf Gaffer.
Ja, letztens kam einer, der hat hier gehalten an dem Parkplatz, ist zu dem Kreuz gegangen, hat mit seiner Spiegelreflexkamera das Kreuz fotografiert, hat sich umgedreht und ist wieder gefahren. Da ist mir dermaßen die Zündschnur geplatzt. Das gehört doch nicht. Fahrt hier runter, lasst Geld da, kauft euch Wein, geht was essen schön, wie auch immer. Aber nur diese Sensationsgeilheit hier unten, nur Bilder machen, an Schicksalen vorbeilaufen, fahren oder laufen von Leuten, die haben alles verloren, die haben ihr Haus verloren, ihre komplette Existenz, für die sie das ganze Leben gearbeitet haben. Die Leute fühlen sich wie im Zoo. Das ist schrecklich. Das geht gar nicht.
Wie im Zoo. Genau das sagte ja auch Elif El-Bayari im Tiny House. Also klar, bei allem Ärger von Max, es kann auch einfach sein, dass ein Verwandter oder ein Freund das Holzkreuz fotografiert hat für die Familie. Das lässt sich schwer rausfinden, aber das Gefühl, die Betroffenen werden angegafft, das ist natürlich richtig mies. Ob bei einem Unfall auf der Autobahn oder hier im Ahrtal. Und ich hoffe in dem Moment wirklich, dass sich niemand durch mein Radiomikro genervt oder bedrängt fühlt. Ich versuche zumindest immer sehr vorsichtig und rücksichtsvoll auf die Leute zuzugehen. Weil Max so wütend auf diesen Fotografen ist, bin ich aber erstmal unsicher, ob das vielleicht ein sehr kurzes Gespräch wird. Ich merke aber schnell, Max scheint eigentlich ein sehr ruhiger, besonnener Typ zu sein. Er ist 23 Jahre erst, ich hätte ihn locker auf 30 geschätzt, diesen großen Mann mit dunklem Vollbart und Basecap. Und er hat in Wiesbaden eine eigene Firma für Abbruch- und Erdarbeiten. Seit der Flut arbeitet er aber eigentlich nur noch hier. Und ich bin total beeindruckt, wie er beschreibt, wie unterschiedlich sich das anfühlt. In Wiesbaden ein Haus abreißen versus in Maischoss.
Der Unterschied zu daheim ist halt auch, wenn man da Abbrüche macht oder Arbeiten durchführt, dann sind die über Monate oder Jahre geplant. Ja. Das ist geplant, das Haus kommt weg, weil es altersbedingt ersetzt wird oder ähnliches. Und hier war eine Nacht der ausschlaggebende Grund und die Leute haben ihre komplette Existenz verloren. Und deswegen ist diese emotionale Ebene hier im Ahrtal halt ganz anders bei der Arbeit, als wenn man daheim arbeiten würde. Ja. Ich sage jedem, der mich fragt, ob ich hier gern arbeite, sage ich ehrlich gesagt, nee. Ich arbeite eigentlich lieber daheim. Da ist das Geld im Prinzip besser verdient. Da ist über Monate oder Jahre die Projekte geplant. Und da ist diese ganze emotionale Schiene ist da nicht dabei. Ja. Dass so Leute, ich habe immer, bei jedem Abbruch, den ich hier mache, habe ich immer das Gefühl, ich nehme den Leuten was weg, was mir nicht gehört. Obwohl das ja im Grunde totaler Schwachsinn ist. Ja. Ich versuche, die Leute ja zu unterstützen und zu helfen. Und denen die Möglichkeit zu geben, dass sie wieder neu aufbauen können. Aber man hat bei jedem Abbruch das Gefühl, emotional, dass man denen was wegnimmt, was einem nicht zusteht und nicht gehört. Ja. Und das ist der große Unterschied zu daheim. Das ist nicht nur Hausabreisen, sondern das ist auch, man wird hier fast zum Seelsorger drumherum. Ja. Auch die Betroffenen hier von dem Haus, da habe ich gesagt, wenn es dir zu schnell geht, ich mache den Bagger aus, wir machen eine halbe Stunde Pause, wir trinken Kaffee, lassen die Gemüter beruhigen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja, also das ist nicht nur, du machst deine Arbeit und fährst wieder nach Hause, sondern du kümmerst dich auch um Leute. Ja. Weil halt eben dieser emotionale Aspekt fast größer ist als die Arbeit. Ja.
Und damit das mit dem Arbeiten und Kümmern auch in Vollzeit geht, wohnt Max seit ein paar Monaten sogar selbst im Ahrtal. Er kam als einer der vielen Freiwilligen und ist geblieben. Er musste dann aber den Absprung schaffen von ich helfe hier ehrenamtlich zu es tut mir leid, aber ich muss jetzt Geld nehmen, sonst gibt's meine Firma bald nicht mehr.
Ja, ich stand halt irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so entweder du fährst nach Hause und arbeitest da wieder ganz normal weiter, weil es halt finanziell sich hier nicht mehr rentiert, nicht mehr geht. Oder du bleibst hier, aber dann muss ich was verändern.
Das Thema Geld verdienen auf den vielen Baustellen hier ist ihm aber total unangenehm. Er schiebt sofort hinterher.
Ich bin ja nicht hier, um die große Kohle zu ziehen, nach Hause zu fahren und sagen, okay, das Ahrtal hat sich für mich im Endeffekt extrem rentiert, weil Leute haben Scheiße erlebt und ich habe die große Kohle draus gemacht. Sondern ich gehe hier raus mit dem Gedanken, ja, ich konnte dir helfen und das zu fairen Konditionen. Ja, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema tatsächlich, aber sagen wir mal so, reich werde ich hier nicht, aber ich überlebe.
Fair sein, normale Preise machen für die Betroffenen, das scheint Max wichtig zu sein. Ich formuliere das bewusst vorsichtig, denn er wirkt auf mich sehr glaubwürdig, aber ich kann jetzt nicht seine Auftragsbücher prüfen. Er sagt auf jeden Fall, er will sich nicht am Leid der Leute bereichern und das glaube ich ihm. Er hat aber den Eindruck, dass es durchaus Firmen gibt, die das machen.
Ja, ich denke schon. Also wenn ich manchmal Zahlen höre oder Preise höre für gewisse Abbrüche oder Erdbauarbeiten und Co., da schlackert es mir schon mal ganz gut mit den Ohren, muss ich ehrlich sagen. Ja, also daheim, da kann man froh sein, wenn man mit so Preisen nicht vom Grundstück getreten wird. Und mir ist auch daheim noch nie vorgekommen, dass ich jemand in zig, 10.000 Euro Bereich unterboten habe bei Abrissen, nur weil man sagt, man ist fair. Ja. Man könnte auch 3.000 Euro runtergehen, dann wäre man auch der Billigere und könnte das Haus abreißen, würde den Auftrag trotzdem bekommen. Wenn halt, sagen wir mal, 25 oder 30, 35.000 Euro der faire Preis wäre, dann nehme ich den auch statt 80 oder 75. Ja. Das ist halt der große Unterschied.
Wie gesagt, kann ich Stand jetzt noch nicht belegen, ist aber auf jeden Fall ein spannendes Thema, an dem wir bei SWR3 dranbleiben. Was verdienen die Baufirmen am Ahrtal? Aber damit dieses schöne Gespräch mit Max nicht mit diesem Finanzthema endet, hier noch seine, wie ich finde, richtig schönen Schlussworte. Ich habe ihn gefragt, wenn die Arbeit daheim in Wiesbaden so viel angenehmer und leichter ginge als hier, warum bist du dann noch hier?
Wenn man seit Anfang an hier war und die Leute versucht hat, aus dem Dreck zu ziehen, gemeinsam, alle gemeinsam, die Betroffenen mit anderen Helfern zusammen, und hier hat man so viel Schicksale erlebt und Menschen kennengelernt, die einen hier einfach halten. Ja. Und ich sag, solange hier die Arbeit nicht getan ist und ich einer Person noch helfen kann, bleibe ich auch hier.
Und wie nimmst du das wahr, dann auch privat hier zu wohnen? Weil immer, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, ich finde das total spannend und wichtig, irgendwie hier zu sein. Aber ich bin auch jedes Mal echt froh, wenn ich hier wegfahre, weil ich es wahnsinnig bedrückend finde. Geht es dir nicht so?
Bei mir ist es tatsächlich genau andersrum. Ich bin letztens zu meinen Eltern nach Hause gefahren, also in Wiesbaden. Da hatte ich das Gefühl, du musst irgendwie wieder zurück. Du musst hier wieder her. Das wird jetzt zu einer Familie tatsächlich. Das stimmt schon, was alle sagen. Ja. Auch dieser Spruch, alle 11 Minuten verliebt sich ein Helfer ins Ahrtal. Das irgendwo stimmt. Ja. Ich zumindest habe hier sofort das Gefühl, ich müsste hier wieder her, weil ich habe hier Freunde, Familie gefunden. Ja, mit denen lebt man jetzt hier praktisch auf engstem Raum und versucht hier jeden Tag Stück für Stück das alles wieder ein bisschen besser zu machen. Und das schweißt zusammen. Und das ist auch der Grund, warum ich, wenn ich heimfahre, sage, ich muss hier wieder zurück irgendwie. Ja.
Das heißt, was denkst du, wie lange bleibst du noch hier?
Das ist eine gute Frage, aber ein paar Jährchen wird es wohl noch sein, ja, leider.
Und dann sind genug Zigaretten geraucht. Er steigt zurück in seinen Bagger und reißt weiter das Haus der Frau ab, die sich so schwer damit tut und es zum Glück gerade nicht mit ansehen muss, wie der Bagger an den Grundmauern reißt. Aber wenn sie da wäre, ich bin mir sicher, Max würde eine kurze Pause machen und ihr einen Kaffee anbieten. Übertriebene Preise für Abbrucharbeiten oder Gaffer, das sind nur zwei Sachen, die die Menschen im Ahrtal mürbe machen. Aber vor allem, dass sich alles so ewig in die Länge zu ziehen scheint. Ich habe vor meiner Reise mit einigen Menschen telefoniert und auch geschrieben. Und wenn Leute sich so richtig aufgeregt haben, fielen oft drei Buchstaben. ISB.
ISB, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Die ISB bezeichnet sich selbst als Förderbank des Landes. Wer zum Beispiel ein Unternehmen gründet und dafür Fördergelder beantragen will, kann sich an die ISB wenden. Oder auch, wer sein Haus energieeffizienter, ökologischer machen will. Die ISB entscheidet, diese Maßnahme wird gefördert und diese nicht. Nach der Flutkatastrophe kümmert sich die ISB auch um die Anträge der Betroffenen auf Wiederaufbauhilfe. Seit dem 27. September 2021 können Unternehmen und Privatleute online im ISB-Portal die Aufbauhilfe beantragen. Für Hausrat, der weggeschwommen ist, für kaputte Wohnungen, für betroffene Unternehmen, zum Beispiel überschwemmte Büros. Die ISB hat ihren Sitz in Mainz und nach eigenen Angaben mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das klingt jetzt erstmal so mittelspannend, aber die ISB ist für die Menschen, die von der Flut betroffen sind, unfassbar wichtig. Mal ganz vereinfacht dargestellt, wenn der Antrag auf Aufbauhilfe bei der ISB nicht durchgeht, gibt's keine Hilfsgelder. Kein Geld, keine Handwerker, kein Fortschritt auf der Baustelle. Logisch, dass Leute am Telefon im Gespräch mit mir frustriert sind, wenn sie das Gefühl haben, viele tausend Euro kommen nicht, weil der Antrag hängt. Nur mal so als Beispiel, für Hausrat, den Leute bei der Flut verloren haben, gibt's für einen Ein-Personen-Haushalt von der ISB pauschal 13.000 Euro. Plus nochmal mehr pro weitere Person. Bei einer vierköpfigen Familie sind wir dann schon bei 28.500 Euro. Geld, das Betroffene dringend brauchen. Und das ist jetzt nur Hausrat, also Möbel und sowas. Noch nicht Schäden an der Wohnung oder bei einer Firma kaputte Büros. Da gibt's nochmal viel, viel mehr Fördergelder. Ich will also rausfinden, warum sind einige Betroffene so wütend auf die ISB? Was läuft ihrer Meinung nach schief? Und was sagt die ISB dazu, dass Anträge angeblich zu lange dauern und das Geld nicht kommt? Bei der Recherche merke ich, verdammt, es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der die Zeit und Nerven hat, mit mir seinen ISB-Antrag im Detail durchzugehen. Das kann ich gut verstehen, gerade im Ahrtal sind Zeit und Nerven langsam echt knapp. Nach viel Rumtelefonieren habe ich aber jemanden gefunden, der im Wust der Anträge noch den Überblick hat, der ihn haben muss, denn er ist Steuerberater. Und er hat nicht nur für sich selbst einen Wiederaufbauhilfeantrag gestellt, sondern auch für Mandantinnen und Mandanten. Also wenn der sich nicht mit den ISB-Formularen auskennt, weiß ich auch nicht. Seinen Namen soll ich nicht verraten, nennen wir ihn Steuerberater Michael Müller. Er ist extrem vorsichtig. Ich darf zwar unser Gespräch aufzeichnen zur Dokumentation, aber die Töne nicht verwenden. Er will nicht an der Stimme erkannt werden. Er sagt, er wolle zwar unbedingt, dass das mal öffentlich wird und sachlich diskutiert wird, warum das so lange dauert, aber er will weder seine Anträge gefährden, noch irgendwie ins Gerede kommen. Der feine Herr Steuerberater, der noch rummault, so ungefähr. Das ist schade, dass ich die Töne nicht verwenden kann, denn er sagt krasse Sachen. Ein paar Zitate hat mal ein Kollege von mir nachgesprochen.
Die Aufbauhilfe ist eine Katastrophe. Im Ahrtal ist keiner gut, auf die ISB zu sprechen. Das Geld wurde ja bereitgestellt. Der Fonds ist da. Die ISB steht nur noch dazwischen. Zwischen dem Geld und den Leuten, die es brauchen. Und durch Bürokratismus, wie Sie hier sehen, kommt das Geld nicht zu den Leuten. Wie hat mir mal ein Mandant gesagt, die Aufbauhilfe der ISB ist die Katastrophe nach der Katastrophe.
Was die ISB dazu sagt, das kommt gleich. Sind ja heftige Vorwürfe. Als ich Michael Müller besuche, sieht man seinem Steuerbüro die Flut noch an. Er macht mir die Tür auf und im Flur, von dem mehrere Büros abgehen, ist der Boden zum Teil mit blauen Müllsäcken, Planen und Panzertape abgeklebt. Dazwischen Druckerkabel, ein Router und auf seinem Tisch ein beachtlicher Stoß Papier. Seinen Mailverkehr mit der ISB hat er ausgedruckt. Er ist top vorbereitet. Er zeigt mir seinen eigenen Antrag für Aufbauhilfe für sein kaputtes Büro. Ende März hat er den Antrag gestellt, über das Online-Portal der ISB. Hier in Kurzform, wie es dann weiterging. Erste Antwort der ISB am 7. April, also gut eine Woche später.
Sehr geehrter Herr Müller, Ihren Antrag auf Wiederaufbauhilfe für Unternehmen haben wir erhalten. Leider kann der Antrag erst geprüft werden, sobald uns alle notwendigen Unterlagen vollständig vorliegen.
Die ISB sagt, er habe falsch ausgefüllt, was er in den vergangenen 5 Jahren mit seinem Unternehmen verdient habe. Das ist nötig, damit berechnet werden kann, wie viel Einkommen er durch die Flut ungefähr verloren hat. Er antwortet, nein, er habe das nicht falsch ausgefüllt. Sein Steuerbüro gibt es noch keine 5 Jahre. Er habe also stattdessen einen Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre errechnet, so wie in den FAQ auf der Website der ISB angegeben. Außerdem schreibt die ISB:
Bitte bestätigen Sie uns, dass Sie weder die Soforthilfe unternehmen in Höhe von 5.000 Euro noch irgendwelche anderen Ausgleichszahlungen, Versicherungsleistungen, Spenden etc. erhalten haben.
Er antwortet, er habe die Soforthilfe über 5.000 Euro erhalten und noch eine Soforthilfe über 2.000 Euro. Beides zusammen 7.000 Euro, das habe er auch im Antrag angegeben. Als eine Summe, denn getrennt habe man es nicht eintippen können, da es im Formular nur ein Kästchen dafür gab. Dann passiert 3 Wochen lang nichts. Am 28. April schreibt er nochmal eine Mail, bittet um Rückmeldung. Zitat:
Das Geld wird nun dringend für den Wiederaufbau meines Unternehmens benötigt.
Antwort ISB gut eine Woche später, 6. Mai. Man brauche einen
Nachweis für das Datum der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit, zum Beispiel Gewerbeanmeldung.
Seine Antwort 9. Mai. Er wundert sich sehr, wozu das plötzlich nötig sei. Zitat:
Warum wird das im Antrag nicht direkt abgefragt? Das verzögert doch nur den Prozess.
Er schickt eine Bescheinigung vom Finanzamt, seit wann es sein Büro gibt. Außerdem geht's noch um ein paar andere Rückfragen der ISB, die klammere ich jetzt mal aus. Es geht noch ein paar Tage hin und her, bis die ISB dann zufrieden scheint. Mail der ISB vom 16. Mai.
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wir werden den Auftrag weiter bearbeiten und uns bei Bedarf erneut an Sie wenden.
Dann vergehen nochmal 3 Wochen und 2 Tage bis zu folgender Mail. Die kommt, weil Michael Müller nochmal nachhakt, wie weit sein Antrag denn nun sei. 8. Juni.
Sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für Ihre Mitteilung. Ihr Antrag ist vollständig und in der finalen Bearbeitungsphase. Bitte haben Sie Verständnis, dass es aufgrund von sehr hohem Arbeitsaufkommen zu verlängerten Bearbeitungszeiten kommen kann. Wir bitten dies zu entschuldigen und bitten Sie, von weiteren Sachstandsfragen abzusehen.
10 Wochen sind also mittlerweile rum, von seinem ersten Antrag im Online-Portal bis zur Rückmeldung. Antrag ist jetzt vollständig, wir arbeiten dran. Der Hauptvorwurf, den er der ISB macht: Das erste Antragsformular sei viel zu unkonkret. Er sagt, er hat alles ausgefüllt, was man ausfüllen sollte. Und dann kamen ständig Rückfragen, bei denen er sich wunderte, warum wurde das nicht von Anfang an abgefragt? Er hätte die Infos ja gerne an die ISB gegeben, sofort. So sei aber über Wochen ein Frage-Antwort-Spiel entstanden, mit dem extrem viel Zeit verloren gehe. Und er fasst das Dilemma der Betroffenen nochmal zusammen. Und er sagt, ey, ich habe noch Glück, ich habe Rücklagen, von denen ich leben kann.
Andere Leute haben keine Rücklagen. Die versuchen es dann bei der Bank. Wenn die Bank Nein sagt, sagt der Handwerker, ja, dann muss ich woanders hingehen und dann geht's mit der Renovierung nicht weiter.
Mit diesen Eindrücken gehe ich nach meiner Zeit im Ahrtal zur ISB in Mainz. Ich will stellvertretend für diesen konkreten Fall wissen, was warum so lange dauert.
Guten Tag. Hallo. Reifenberger von SWR3. Ich habe einen Termin beim Herrn Dr. Link. Danke.
Ja, mein Name ist Ulrich Link und ich arbeite hier bei der Investitions- und Strukturbank im Vorstand.
Ulrich Link von der ISB ist ein sehr freundlicher Mann. Weiß-blau gestreiftes Hemd, hochgekrempelte Ärmel, Smartwatch, weiße Sneakers. Im Vorzimmer kriege ich Kaffee angeboten.
Ach nee, danke. Hatte schon genug heute.
Und zum Interview schaltet sich noch per Video die Pressesprecherin dazu.
So, jetzt sollte es passen.
Sie waren kurz raus.
Ja, es passiert ab und zu, die Technik. Aber jetzt bin ich über dem Handy drin und jetzt klappt's.
Perfekt.
Ich lese Ulrich Link die Zitate vom Steuerberater vor, die ihr hier am Anfang gehört habt.
Die Aufbauhilfe ist eine Katastrophe, Zitat. Zweites Zitat, also im Ahrtal ist keiner gut auf die ISB zu sprechen. Und das dritte Zitat, wie hat mir mal ein Mandant gesagt, die Aufbauhilfe der ISB ist die Katastrophe nach der Katastrophe. Können Sie diese Vorwürfe irgendwie verstehen?
Also ich müsste mir die Einzelfälle dann tatsächlich anschauen. Es ist sicherlich so, dass es für viele Betroffene tatsächlich ungewohnt ist, solche öffentlichen Förderanträge zu stellen. Wir versuchen das Ganze natürlich so unbürokratisch wie möglich zu gestalten.
An der Stelle hake ich ein und mach's konkret. Hintergrund für die kommende Frage: Es gibt verschiedene Anträge für Hausrat, für Gebäude und für betroffene Unternehmen.
Wie lange dauert denn die Bearbeitung eines Antrags so im Durchschnitt, können Sie das sagen?
Also das ist relativ schwer, da eine Durchschnittszahl festzulegen. Also wenn wir das mal ausrechnet, liegen wir bei den Gebäuden etwa so bei 4 bis 5 Wochen. Aber da kann es auch sein, dass mal ein Fall dabei ist, der beispielsweise aufgrund von Rückfragen mehrere Wochen, 8 Wochen dauert. Es gibt auch Fälle, die innerhalb von 2 Wochen durchgehen bei den Gebäuden. Insofern haben wir da eine relativ große Bandbreite, sodass die Durchschnittszahl jetzt eigentlich nicht so aussagekräftig ist, aber man kann mal von so einer Größenordnung ausgehen. Einfacher fällt es mir, das bei der Gebäudestrecke zu sagen, bei der Hausratstrecke zu sagen, dort liegen wir bei einer Bearbeitungszeit in der Regel von 4 bis 5 Arbeitstagen, wenn der Antrag vollständig ist, was ja, wie vorhin schon gesagt, bei etwa 95% der Fälle auch gegeben ist.
Und bei den Unternehmen?
Bei den Unternehmen brauchen wir etwa 6 Wochen Bearbeitungszeit.
Ist das wirklich die Zeit von Antrag ist online abgeschickt bis zu Familie hat Geld auf dem Konto?
Vollständig vorliegend abgeschickt, ja. Das ist die Zeit, die wir immer bemessen, ja.
Und genau da ist der Trick. Ich habe mir vor dem Interview mal die Website der ISB angeschaut und sehr gestaunt. Jeden Montag am Nachmittag veröffentlicht die ISB da die neuesten Zahlen. So viele Anträge zur Aufbauhilfe sind eingegangen, so viele sind bearbeitet, so viel Geld ist bewilligt. Man kann also ganz einfach ausrechnen, wie viel Prozent der Anträge schon bearbeitet wurden. In den 3 Kategorien Hausrat, Gebäude, Unternehmen. Die Zahlen, mit denen ich jetzt rechne, sind vom 7.6. Das war ein Dienstag. Die Zahlen kamen einen Tag später, weil am Montag Feiertag war, Pfingsten. Und ich komme mit dem guten alten Dreisatz aus der Schule auf super Ergebnisse für die ISB. Hausratanträge 95% schon bewilligt. Gebäude 80% der Anträge bewilligt. Unternehmen 63%. Hä? Läuft doch alles. Großteil der Anträge ist doch schon durch. Warum sind die Zahlen so gut und die Stimmung im Ahrtal so mies? Weil im Kleingedruckten was ganz anderes steht. Ich mache mal ein Beispiel. Bei den Anträgen für betroffene Unternehmen, das ist ja auch der Antrag, den Steuerberater Michael Müller gestellt hat, da steht in der ISB-Statistik eingegangene Anträge 239, davon bewilligt 150, sind 63%, wie eben gesagt. Mit 2 Sternchen markiert steht aber ganz klein drunter, was als eingegangener Antrag zählt. Nämlich nur, wenn alles lückenlos eingereicht wurde. Jedes Gutachten, jede Bescheinigung, alles. So, dass die ISB keine einzige Rückfrage mehr hat. Dann taucht das hier auf als Antrag eingegangen. Das heißt, Michael Müller, der Steuerberater, der wochenlang auf seinen Antrag hin nichts hört, der immer wieder Dokumente nachreichen muss, von denen vorher keine Rede war, dieser Antrag zählt nach Definition der ISB erst jetzt als offiziell eingereicht, weil alles vorliegt. Nicht ab dem Moment, als Michael Müller im Online-Portal auf Absenden geklickt hat. Sprich, Statistik und Realität der Menschen im Ahrtal klaffen hier total auseinander. Kein Wunder, dass die Zahlen gut sind, die Leute sich aber aufregen. Ich habe die Statistik nochmal anders berechnet. Im Kleingedruckten mit Sternchen unter der Grafik steht nämlich auch die Zahl der insgesamt eingereichten Anträge. Also auch die unvollständigen, wie die von Michael Müller. Wenn man das als Basis nimmt, sind bei den Gebäudeanträgen nicht mehr 80% schon durch, sondern nur 56. Und bei den Unternehmen, wie beim Steuerbüro, nicht 63% bewilligte Anträge, sondern erst 38. Natürlich kann man an der Stelle auch gegen mich und für die ISB argumentieren, ganz klar. Man kann sagen, die ISB kann ja erst alles fertig bearbeiten, wenn alles vorliegt. Sonst könnten ja theoretisch die Leute leere Formulare einreichen, tausende Rückfragen der ISB abwarten. Ist ja klar, dass die Anträge dann lang dauern und sich alle beschweren. Aber ist es realistisch? Leute, die unbedingt Geld brauchen, um ihr Haus oder ihr Unternehmen wieder aufzubauen, die wollen doch nicht verschleppen, die wollen schnell ihr Geld. Und wer das will, der füllt die Formulare doch so gut es geht aus. Und dann sollte man, finde ich, so ehrlich sein und diese Bearbeitungszeit, die die Rückfragen eben brauchen, in die Statistik einrechnen. Sonst würde das im Umkehrschluss ja heißen, ihr alle, die ihr seit Wochen auf euren Bescheid wartet und mit der ISB vielleicht hin und her schreibt, Rückfragen beantwortet, ihr alle habt offiziell noch gar keinen Antrag eingereicht. Das kann man den Menschen im Ahrtal so kommunizieren, aber dann sollte man sich nach allem, was ich erlebt habe, Schuhe kaufen, in denen man sehr schnell laufen kann. Und das habe ich auch Ulrich Link gefragt, ob er nicht findet, dass sich die ISB da die eigene Statistik schönrechnet.
Also wir können ja nur das bearbeiten, was auch vollständig vorliegend ist, ja. Und insofern haben wir uns auf diese Darstellungsweise hier verständigt, aber haben eben die anderen Angaben noch ergänzt. Und wichtig ist ja, dass das, was wir bearbeiten können, auch von uns bearbeitet wird. Und daher haben wir jetzt hier die tatsächlich vollständig vorliegenden Anträge in den Vordergrund gestellt, ohne die anderen zu verschweigen.
Ja, da hat er recht. Verschwiegen hat die ISB die tatsächlichen Antragszahlen nicht, nur halt ganz gut versteckt.
Ich frage ihn noch, was er zu dem Vorwurf des Steuerberaters sagt. Warum ist das erste Antragsformular so unkonkret? Und dann kommen Woche für Woche Rückfragen.
Man kann sicherlich immer wieder an den Formularen noch irgendwo was optimieren, aber es ist eben ein Online-Prozess. Das ist immer mit einem gewissen technischen Aufwand verbunden. Ja? Und das ist jetzt ein Phänomen, was jetzt noch nicht so häufig an uns herangetragen worden ist, dass man sagt, wir haben hier sozusagen, wir könnten uns unter Umständen Arbeitsschritte sparen, wenn jetzt hier die Antragsformulare anders formuliert worden sind. Also wie gesagt, in vielen anderen Fällen ist das offensichtlich kein Problem und dort werden die Anträge dann auch so ohne weiteres gestellt, ohne dass es zu Rückfragen kommt.
Und dann sagt er so nach dem Motto, wissen Sie, es ist egal, wie wir es machen, egal wie das Formular aussieht, wir sind schuld.
Wenn man jetzt viel im Vorhinein abfragt, da wird wieder gesagt, ja, der Antrag ist aber so kompliziert, die wollen ja ganz viel wissen. Wenn wir da weniger abfragen und dann nochmal nachfassen, dann heißt es ja, die fragen ständig nach. Also es ist immer eine Gratwanderung, wie viel man im Antragsformular schon abfragt und wie viel man sozusagen auf die nachgelagerte Stufe dann nachher verlagert.
Das sieht Steuerberater Michael Müller wahrscheinlich ganz anders. Aber ich kann Ulrich Link an der Stelle ein bisschen verstehen. Wäre das erste Antragsformular ein Riesending, würde ich wahrscheinlich hier sitzen und die Frage andersrum stellen, warum so kleinteilig, Herr Link? Als er dann aber noch sagt, er denke schon, die Anträge würden insgesamt in angemessener Zeit bearbeitet, kurze Nachfrage. Was ist denn für Sie eine angemessene Zeit? Also finden Sie das angemessen, wenn man auf eine Mail 3 Wochen lang keine Antwort bekommt?
Das finde ich nicht angemessen, ja, aber das kann auch wirklich ein Einzelfall sein. Normalerweise bemühen wir uns sehr schnell eben auf die Rückfragen zu beantworten. Das muss man sich dann nochmal im Einzelfall anschauen, wo dran es gelegen hat. Und normalerweise werden die Anfragen im Kundenportal auch sehr zügig bearbeitet.
An zu wenig Personal liegt es bei der ISB jedenfalls nicht, sagt Ulrich Link. 120 Vollzeitstellen kümmern sich nach seinen Angaben um die Aufbauhilfe. 10 weitere sollen noch dazukommen. Wobei man bei den 120 Vollzeitkräften nochmal differenzieren müsse. 60 davon beraten und betreuen die Betroffenen, zum Beispiel auch an den Infopoints im Ahrtal. Die anderen 60, das seien dann tatsächlich die, die Antrag für Antrag abarbeiten. Und da könne man nicht einfach massig neue Leute einstellen, damit es schneller geht, sagt er. Zu starkes Spezialwissen sei nötig. Kurzes Zwischenfazit mal nach diesem langen Block. Alle Probleme der Betroffenen kann ich hier genauso wenig auflösen, wie zu jedem Einzelaspekt und zu jedem Spezialfall die ISB anzufragen. Hinter jedem Antrag steckt ja ein konkretes, einzelnes Schicksal, was total unterschiedlich sein kann zu all den anderen. Mein Eindruck bleibt aber, im Ahrtal sind Ungeduld und auch Wut auf die schleppenden Anträge ziemlich groß. Und immerhin gibt's jetzt auch eine statistische Erklärung dafür, warum das nicht zu den offiziell guten Zahlen der ISB passt. Insgesamt kann ich nur hoffen, dass das, was mir Steuerberater Michael Müller noch mit auf den Weg gibt, als Beobachtung aus seinem Umfeld, dass das kein Massenphänomen ist.
Viele haben von den Problemen bei der ISB gehört, dass das nicht vorwärts geht. Und ja, sie sind so frustriert, dass sie erst gar keinen Antrag einreichen wollen.
Jemand, bei dem es auch nicht so richtig voranzugehen scheint, ist Roberto Lauricella. Ganz am Anfang habt ihr ihn schon gehört. Der Restaurantbesitzer, der unbedingt hierbleiben will. Der so emotional erklärt hat, warum eben genau hier seine Heimat ist und die seiner Kinder. Ich freue mich schon total, ihn zu sehen, denn immer wenn ich ihn bisher gesprochen habe, im Lauf der vergangenen Monate, war er so richtig voller Energie. Sein Ristorante La Concordia steht in Bad Neuenahr-Ahrweiler, vielleicht 60, 70 Meter von der Ahr entfernt. Und als ich das gerade geschrieben habe, dieses so und so viele Meter von der Ahr entfernt, fällt mir auf, das ist hier so eine richtig feste Größe geworden. Früher hätte ich wahrscheinlich einfach gesagt, schön gelegen, an einem Park, dahinter ein Flüsschen. Heute ist die Entfernung in Metern von der Ahr ein bisschen wie eine Einheit für den Grad der Zerstörung. Strange irgendwie. Aber zurück zu Robertos Restaurant. Es ist, als ich davor parke, wie so viele Gebäude, noch immer ein entkernter Rohbau. Passt leider so gar nicht zu dem, was Roberto vor ein paar Monaten sagte. Im Sommer sind wir wieder da. Ihr erinnert euch die Töne vom Anfang. Wir Lauricellas, wir sind Macher. Verkaufen wir halt Pizza aus dem Container heraus, was soll's. Das fand ich extrem beeindruckend, wie jemand, der so viel verloren hat, so positiv sein kann. Und jetzt, ein halbes Jahr später, gehe ich durch das Vorzelt, das vor dem Restaurant steht, halte die weiße Plastikplane zur Seite und erschrecke erstmal. Roberto hantiert gerade an einem Kühlwagen herum und er sieht mega gestresst aus, müde Augen, er bewegt sich hektisch, das komplette Gegenteil von damals im November.
Willst du erst einmal durchatmen?
Bitte, ja.
Ah, nicht ins Mikro, oder?
Immerhin lachen kann er noch. Was war denn eben gerade, als du gesagt hast, du brauchst noch 2 Minuten, irgendwas ist mit der Sicherung? Was ist gerade passiert?
Ja, tatsächlich ist der Stecker vom Kühlwagen nass geworden. Und dementsprechend sind die Sicherungen rausgeflogen.
Was heißt das jetzt?
Anderen Stecker dran gesetzt und es geht wieder.
Was geht wieder alles?
Der Kühlwagen geht wieder, die Kühlschränke hier drin gehen wieder, das Licht in der Restaurantruine geht wieder. Ja.
Wofür braucht ihr den Kühlwagen? Was macht ihr?
Den Kühlwagen brauchen wir für unseren Pizzacontainer und eine kleine provisorische überdachte Lösung für den Sommer.
Oh, ich komme mir richtig schlecht vor, ihm jetzt gerade auch noch Fragen zu stellen. Er meint aber, nee, geht schon, lass uns reden. Dabei ist er echt am Limit.
Wir sind müde, wir sind einfach müde.
Aber auch wenn er jetzt so eher leise vor mir sitzt, auf einem Stuhl im Innern des Restaurant Rohbaus, im Licht eines Baustrahlers, ein bisschen ist Roberto schon noch der Alte. Breites Kreuz, drückt die Brust raus, wenn er sich hinstellt, dichte schwarze Haare, er ist gerade 40 geworden und nach wie vor ein Machertyp. Trotzdem strengt es ihn einfach an, dass alles so viel länger dauert als gedacht.
Das klingt immer nach so einer banalen Frage, die man so beiläufig stellt, aber wie geht's dir?
Du, es gibt gute und schlechte Tage, ganz ehrlich. Wenn ich dir sagen würde, hey, mir geht's gut oder mir geht's super, dann wäre das gelogen. Das muss man sich selber auch eingestehen und ich glaube, so wie es mir geht, geht es vielen. Die Hürden, die diese Katastrophe mit sich gebracht hat, sind halt doch schon immens. Und ich habe so das Gefühl, sie werden höher, anstatt dass sie kleiner werden. Also ich habe auch im Betrieb immer mehr eine To-Do-Liste gemacht und abgestrichen, wenn ich was erledigt hatte. Und es scheint so, dass diese Liste aktuell never-ending ist. Also man streicht eine Sache, es kommen 2 neue Baustellen dazu. Ich mache mir diesbezüglich auch so ein bisschen den Kopf, wo diese Euphorie hin ist, wo dieser Antrieb hin ist, weil ich Sorge habe, dass mich das zunehmend fertig macht oder auch, ja, vielleicht auch mürbe macht einfach.
Was genau ihn so mürbe macht, weil sich alles so zieht, da greife ich jetzt mal 2 der vielen Beispiele raus. Problem 1, der Gutachter, der schaut, was muss am Gebäude gemacht werden? Was kann bleiben, was ist nicht mehr stabil genug? Der war da, alles schien geklärt, er muss jetzt aber nochmal kommen.
Wir haben tatsächlich an der Außenfassade Risse festgestellt, die auch die Wohnung meiner Eltern betreffen. Daraufhin hatten wir gebeten, dass der Gutachter nochmal kommt, weil diese Risse sind uns nicht bewusst gewesen.
Also wieder warten auf einen Termin, Ungewissheit, wie es weitergeht. Dazu, Problem 2, liegt das Restaurant ja nahe an der A. Das heißt Gefahrenzone. Die Lauricellas dürfen hier zwar wieder aufbauen, aber nur unter strengen Auflagen.
Wir brauchen Hochwasserschutzmaßnahmen. Im Erdgeschoss darf keine Wohneinheit gebaut werden. Und so Sachen, die man immer individuell bei der SGD Nord abfragen muss. Und das überschreitet meine Kompetenz, das überschreitet auch meine aktuelle Power. Und diesbezüglich brauchen wir einen Architekten, der diese Dinge für uns einfach regelt.
Auch hier also abhängig sein von anderen, nicht einfach selbst machen können. Warten, ob die Behörde, das war die SGD Nord, die er erwähnte, die Baumaßnahmen genehmigt. Und von der Übergangslösung Pizzacontainer hatte ich ja schon erzählt. Aus dem hatten sie zeitweise Pizza verkauft über den Winter. Und jetzt soll der Container hier direkt vor dem Restaurant wieder starten. Steht schon da. Im Februar musste Roberto den Verkauf aus dem Container heraus in der Innenstadt aber erstmal stoppen. Nicht wegen irgendwelcher Auflagen, sondern Baustelle daheim, Familie und dann noch parallel dazu woanders Pizza verkaufen. Das war selbst für ihn zu viel.
Ich musste irgendwo Abstriche machen. Also ich musste irgendwas aufgeben, denn du kannst dir vorstellen, wenn ich ausfalle, dann geht hier gar nichts mehr. Ich will jetzt auch nicht rumheulen. Bei uns ist es natürlich so, auf meinen Schultern lasten 3 Generationen. Also es ist nochmal eine größere Verantwortung und auch eine dementsprechende psychische Belastung.
Und was genau meinst du mit den 3 Generationen, die auf deinen Schultern lasten?
Ja, es sind meine Eltern. Also Papa ist ja 82, Mama 73, meine Frau und ich. Und dann noch meine 2 kleinen Kinder, Juliane und Sophia. So, und alle haben wir von diesem Restaurant gelebt. Ohne das Restaurant kein Einkommen, ohne das Einkommen schwieriger Fortbestand der Familien.
Das heißt, lebt ihr jetzt gerade von Rücklagen oder wovon?
Ja, wir leben tatsächlich von Rücklagen, wir leben von den Spendengeldern, die wir bekommen haben. Meine Schwester hat ein Spendenkonto für uns eröffnet, da ist sehr viel darauf eingegangen und das ist das, wovon wir aktuell leben.
Und wenn die Eltern Sorgen haben, dann merken das auch die Kinder. Roberto befürchtet, dass seine Kids all diese Folgen der Flut eh schon viel zu viel mitbekommen. In ihrem eigenen Kinderalltag.
Meine Tochter ist 6-mal mit ihrem Kindergarten umgezogen. Es ist ein Kindergarten, der sowohl städtisch als auch kirchlichen Träger hat. Und die Kinder mussten 6-mal den Standort wechseln, bis sie jetzt aktuell in der Grafschaft sind.
Grafschaft, das ist da, wo auch die Containerschule steht. Kindergarten also auch im Container.
Das, glaube ich, wird meiner Tochter schon irgendwo in Erinnerung bleiben. Oder mein Sohn, der halt in einem halb abgestemmten Klassenzimmer saß, ne? Wir thematisieren das halt nicht. Wir versuchen, das so gut es geht wegzuhalten von den Kindern. Aber es ist halt nicht möglich. Und ich sehe ja, was das mit meiner Psyche macht. Und ich bin ein erwachsener Mann. Also ich glaube nicht, dass die Kinder das komplett ausblenden.
Puh, da fällt es mir ehrlich gesagt fast schwer, überhaupt zu fragen, was denn ihm und seiner Familie gerade Hoffnung macht.
Also wir haben ja letztes Jahr, kurz nach der Flut, haben wir voll euphorisch und voller Adrenalin gesagt, okay, im Sommer sind wir wieder da. Wir werden auch wieder da sein, ja, aber halt in Form von Pizzacontainern, nicht beim Restaurant.
Und als unser Gespräch eigentlich schon rum ist, sagt Roberto diesen Satz, den ihr ganz am Anfang schon gehört habt, der so symbolisch ist. Für all die Menschen, die trotz allem hierbleiben wollen.
Das hier ist mein Zuhause. Und ich will und werde nicht weggehen. Es ist auch die Heimat meiner Kinder. Und viele fragen mich, willst du das hier wieder aufmachen? So nah am Fluss und ja, selbstverständlich, das ist das Grundstück meines Vaters, das wird irgendwann mal meinen Kindern gehören. Warum soll ich weggehen? Nein, wir bleiben hier, wir bauen wieder auf, vielleicht nicht so wie vorher, vielleicht schöner, vielleicht abgespeckter, das kann ich dir jetzt noch nicht beantworten, aber ich gehe nicht weg.
Nach diesem Satz, nach diesem Gespräch muss ich mal kurz raus, aus dieser dunklen Restaurantruine, an die frische Luft. Ein paar Meter laufen. Während ich an der A entlang spaziere, spreche ich das hier ins Mikro. Sorry fürs schwere Atmen, ich bin wohl sehr schnell gelaufen, um da wegzukommen.
Boah. Dieser starke Mann, Roberto Lauricella, wie der mit den Tränen kämpft. Das ist schwer zu ertragen. Und ich frage mich halt, wenn den das so mitnimmt, der mir im November so stark und so positiv vorkam. Wie geht's dann denen, die nicht so stark sind, die ich nicht treffe und die ich nicht sehe, die irgendwo hinter ihren verschlossenen Türen sitzen? Wie geht's denen? Das kann ich mir kaum vorstellen.
An dem Punkt meiner Reise bin ich total froh über meinen nächsten Termin. Es ist gleichzeitig mein letztes Gespräch im Ahrtal für dieses Mal. Und es passt auf bizarre Weise genau dran an diese, ja, bedrückende Stimmung bei Roberto. Denn ich fahre zu einer Traumapädagogin, deren Job genau das ist, Menschen helfen und bedrückende Stimmung ein bisschen besser machen. So, ich verspreche euch, nachdem das echt auch bestimmt beim Hören teilweise hart war, zum Ende dieses SWR3-Reports gibt's jetzt noch eine gute Portion Hoffnung. Lächeln, nach vorne gucken. Mit Aljona Bartz, so heißt die Traumapädagogin. Und so klingt's, wenn sie lacht. Und ich war schon vor einem halben Jahr fasziniert, was sie hier leistet. Nach der Flut ist sie aus Bielefeld hierher gezogen, ins zerstörte Altenahr, in die Ahrtal-WG. Junge Leute aus ganz Deutschland sind dahin gezogen, um langfristig helfen zu können. Ganz ehrlich, ich fand schon beeindruckend die zehntausenden Helferinnen und Helfer, die ihren Urlaub hier geopfert haben beim Wiederaufbau für eine Woche oder zwei. Aber langfristig hier hinzuziehen, wie Aljona, das ist echt besonders. Sie sagte damals, das sei extrem wichtig, damit die Betroffenen zumindest ein bisschen was Konstantes haben. Jemanden, dem sie sich anvertrauen können, statt jede Woche neue Leute, jede Woche die eigene Geschichte nochmal erzählen. Jetzt ist sie schon einige Monate hier, hat schlimme Schicksale gehört.
Aber ich hatte nie einen Moment, wo ich hinterfragt habe, hier sein zu wollen. Also das wollte ich immer.
Und das klingt so irre, wenn ich mir den Ort anschaue, an dem wir uns treffen. Altenburg. Nichts scheint hier zum Thema Hoffnung zu passen, auf den ersten Blick. Altenburg ist ein Ortsteil von Altenahr, den die Flut besonders heftig getroffen hat. Sehr wahrscheinlich habt ihr Altenburg nach der Katastrophe mal in den Nachrichten gesehen. Von oben Kamerabilder aus einem Helikopter heraus. Denn bei Altenburg macht die Ahr eine eigentlich besonders schöne Schleife. Die ist durch die Wassermassen damals aber so groß geworden, dass sie den Ort total verwüstet hat. In Altenburg waren 95% aller Häuser betroffen. Der gröbste Dreck ist jetzt natürlich weg, aber trotzdem Baustelle an Baustelle an Baustelle und immer noch viel Schutt. Und in Altenburg auf einem Parkplatz, da steht einer der Kaffeebusse vom Verein Hoffnungswerk. Bei diesem Verein ist Aljona angestellt, Vollzeitjob. Und der Kaffeebus, das ist ein umgebauter Reisebus, sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein fahrendes Hipster-Café. Die Sitze braunes Leder. Die Tasse für den Kaffee, den Aljona mir sofort anbietet, mit Untersetzer, ein bisschen wie aus Omas Küche, und dazu ein goldener Löffel. Die Leute hier sollen sich hier so richtig wohlfühlen. Es ist ein niederschwelliges Hilfsangebot, wie sagte Aljona am Telefon. Wir nennen es Kaffee trinken, aber es ist Therapie. Vor allem auch für Leute, die sich eigentlich schämen würden, sowas in Anspruch zu nehmen. Und das seien viele. Wir treffen uns extra, bevor der Kaffeebus am Nachmittag öffnet. Denn wenn dann Leute kommen, können die Beratungen mit Aljona natürlich sehr schnell persönlich, intim werden. Da will ich auf keinen Fall jemanden davon abhalten, weil er oder sie ein Mikro in der Nähe sieht. Wir haben uns gerade in einen der Vierersitze gesetzt und ich habe meine ersten Fragen gestellt. Da macht plötzlich von außen ein Mann mit weißen Haaren die Bustür auf.
Hans, wir haben noch nicht auf.
Nee.
Erst ab 14 Uhr. Tut mir leid, deswegen war die Tür auch zu.
Nein, kein Thema, ich habe mich schon gewundert.
Ja, ich freue mich. Wir sehen uns dann später. Ich bin diesmal aber auch bis 20 Uhr da. Also ganz lang. Bis nachher, Hans.
Diese Szene habe ich extra drin gelassen, weil die so schön zeigt, was Aljona für ein freundlicher, mitfühlender Mensch ist. Selbst wenn sie jemandem sagt, sorry, wir machen erst später auf. Sie wirkt auf mich wie so einer dieser Menschen, bei denen du denkst, wenn du mit ihnen sprichst, alles wird gut, die Welt ist schön. Ist natürlich auch ihr Job als Traumapädagogin. Ihr Beratungsangebot im Kaffeebus hat sich mittlerweile so richtig rumgesprochen. So sehr, dass die Leute finden, das darf auf keinen Fall mal ausfallen. Heute zum Beispiel muss Aljona ausnahmsweise alleine den Laden schmeißen.
Und da waren sofort Anwohner so, ja, ich kann gerne auch Kaffee ausschenken und da, also Hauptsache ihr habt auf. Also total süß.
Auf die Frage, was sich seit November getan hat, wie es den Menschen geht, die zu ihr kommen, hat sie eine geteilte Antwort.
Eine Seite ist Positives und Hoffnung, weil einfach wieder Sonne da ist. Das macht einfach super viel aus. Der Tag ist heller, Sonne scheint, es blüht wieder. Dadurch ist dir bestimmt auch aufgefallen, die Umgebung einfach nicht mehr so braun und schlammig und trist, sondern es wachsen jetzt einfach die Bäume, es ist grün, es ist einfach lebendiger. Ich finde, dieser Faktor, dass die Menschen jetzt auch hier zum Beispiel draußen miteinander was machen können, weil vorher war man ja sehr ans Zelt gebunden, weil es einfach so kalt war. Und jetzt können die aber auch mal auf ihrem eigenen Grundstück stehen oder auch mal eine Grillfeier machen, obwohl kein Haus da ist. Man nimmt sich einfach einen Grill mit und stellt sich auf das Grundstück und feiert mit seinen Nachbarn. Das ist natürlich eine total schöne Seite, die stattfindet. Aber dann gibt es auch die andere Seite, die absolut verzweifelt ist, weil es einfach nicht vorankommt und man nichts machen kann. Man kann tausendmal bei den Handwerkern anrufen, aber wenn die noch nicht kommen, dann kommen die nicht. Es kommt halt super oft vor, dass die Leute hier stundenlang warten, weil irgendein Handwerker gesagt hat, er würde kommen und er kommt einfach nicht. Oder sich Bauunternehmen halt nicht an das halten, was sie abgesprochen haben und die Preise so hoch werden.
Das sind so die Gesprächsthemen und dass die freiwilligen Helferinnen und Helfer immer weniger werden.
So ein Gefühl von alleingelassen werden und natürlich dann auch eine Verzweiflung, schaffen wir das alles überhaupt? Weil ja jedem hier klar ist, dass das noch Jahre dauern wird.
Dazu merkt sie, wenn wieder Starkregen gemeldet ist. Das war vor ein paar Wochen so.
Das war vor allem die Woche vorher Thema, weil viele mich gefragt haben, was sie machen sollen, wenn sie in der Nacht merken, dass sie oder während dem Starkregen, dass sie Emotionen haben, die sie dann nicht regulieren können. Das war auf jeden Fall viel Thema. Und Mütter haben mich auch öfter gefragt, ob ihre Kinder mich anrufen könnten oder sie mich anrufen könnten, wenn sie merken, da ist irgendwie eine ganz große Angst und sie sind überfordert. Dann fahre ich auch immer hin.
Zum Glück kam es dann weniger schlimm als befürchtet.
Während dem Starkregen selber war es dann eigentlich gar nicht so. Also da haben die meisten eigentlich gesagt, es war dann doch besser auszuhalten, als sie es gedacht hätten. Also es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, aber so mit den Menschen, mit denen ich geredet habe, war das eher so der Konsens.
Außer dieser akuten Hilfe hat Aljona vor allem einen Job, mit den Menschen die existenzielle Frage beantworten, wie kriege ich mein Leben wieder in den Griff? Wie komme ich raus aus dieser Spirale? Ich bin abhängig von tausend anderen, von Anträgen oder vom Handwerker, der nicht kommt. Da hat Aljona verschiedene Wege, wieder ein bisschen Licht in den Alltag zu bringen. Erstens ganz praktische Hilfe.
Das sind auch Kleinigkeiten, wie der Handwerker kommt nicht und man sagt, hey, ich kenne da jemanden, ich könnte ihn auch anrufen.
Zweitens Perspektivwechsel. Nicht drauf gucken, was kann ich alles nicht beeinflussen, wo muss ich auf andere warten, sondern genau andersrum, auch wenn es nach Kleinigkeiten klingt.
Was steht denn noch in der eigenen Kontrolle? Was kann man noch machen, was einem gut tut? Zum Beispiel sind hier viele, die eigentlich früher gerne mal wandern waren in dem Wald. Aber irgendwie tut man das nicht mehr. So zu versuchen, irgendwie die Menschen dazu zu animieren, diese Dinge wieder zu tun, damit sie nicht nur in dieser Wartehaltung sind und die ganze Zeit irgendwie auf der Baustelle sitzen und warten.
Und drittens, bewusst schöne Momente selbst herstellen.
Dass man einfach merkt, das Leben kann, obwohl alles gerade so scheiße ist, trotzdem auch die Seite haben und Spaß haben, machen. Und das, finde ich, machen die aber auch selbst. Jetzt haben echt mal wieder zum Beispiel zum Karneval, war wieder ein richtiges Fest und da hat man so gemerkt, dass denen das so viel Freude gemacht hat und da so viel einfach Glücksmomente da waren, wo man dann halt spüren darf, okay, auch wenn das alles mies ist und man das gar nicht runterspielen will, darf man sich trotzdem auch noch freuen und das baut einen irgendwie auf und tut auch irgendwie gut. Und auch dieses Animieren, hier mal rauszugehen.
Wie geht's denn dir, dir persönlich? Weil wir haben im November gesprochen, da hattest du gesagt, dass du, als du gerade neu da warst, dass du ein Jahr da bleiben willst. Das fand ich schon irgendwie krass, weil ich Altenahr gesehen habe und gedacht habe, okay, das ist schon eine Nummer, wenn man ein Jahr lang hierher zieht. Aber ein Jahr wird ja nicht reichen, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, es ist jetzt auch schon absehbar, dass ich auf jeden Fall länger bleibe. Ich hätte wahrscheinlich 5 auf jeden Fall und was darüber hinaus, das muss man jetzt gucken.
5 Jahre hier bleiben. Und Aljona so?
Ja, man hat ja auch einfach Freunde hier gefunden.
So, und jetzt legt euch nochmal rein in diese beruhigende Stimme, mit der sie dann auf meine Frage antwortet, ob sie dann persönlich gar keine Angst hat, so lange hier zu bleiben. Alles provisorisch, alles so kaputt, vieles so niederschmetternd.
Nö, gar nicht. Ich freue mich total. Ich finde die Arbeit hier großartig, sie ist total sinnstiftend. Ich mag die Menschen hier unglaublich gerne und ich finde, hier ist ein totaler Zusammenhalt und Angst dann eh nicht. Ich finde, hier ist das so eine große Gemeinschaft, dass ich glaube, dass wir da alle schon irgendwie uns gegenseitig auffangen. Total schön.
Sie sagt aber auch, zwischendurch mal hier rauskommen, das, was sie auch den Betroffenen rät, das ist auch für sie selbst wichtig. Und beeindruckend finde ich, wie sie beschreibt, mit welchem Gefühl sie dann, wenn sie mal weg war, wieder hierher kommt, wenn sie über die Bundesstraße hier fährt, entlang der Ruinen.
Ich weiß, dass das komisch klingt, glaube ich, von außen, weil wenn man daher kommt, dann sieht man immer die Zerstörung und denkt irgendwie, boah, das muss ja voll schlimm sein. Aber irgendwie ist es gar nicht so. Für mich ist das irgendwie schon so ein Zuhause geworden. Ich finde es hier auch echt schön, auch einfach von diesen Hügeln umgeben zu sein, in diesem Tal. Und ich freue mich irgendwie immer auf die Menschen. Also ja, die machen viel aus hier. Ich glaube einfach, dass die Menschen hier echt einen hohen Resilienzfaktor haben und gut auf sich aufpassen können, einfach unfassbar viel Humor haben. Also die können einfach noch über Dinge lachen, wo wir schon lange nicht mehr drüber lachen können.
Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Aljona.
Danke dir. Schön, dass ihr hier wart.
Ja, wie fasse ich diese Reise zusammen? Ein erstes bestimmendes Gefühl, als ich jetzt wieder hier war, nach einiger Zeit, war, ganz ehrlich, Ernüchterung. Boah, wie es hier immer noch aussieht. Wie soll das jemals wieder werden? Und wie lang wird das dauern? Und auch ein Schock. Leute, die vor einem halben Jahr noch so euphorisch waren, jetzt wiederzusehen und zu merken, die sind fertig und es ist gefühlt nichts passiert. Andererseits, und das ist mindestens genauso groß, Bewunderung. Vor allem für die Kraft, die all die Betroffenen aufbringen. Monat für Monat, bald ein Jahr. Familie El-Bayari im Tiny House. Die Schülerinnen und Schüler, die Abi im Container machen werden. Roberto Lauricella, trotz aller Verzweiflung, der mit seiner Familie und dem Pizza-Container wieder auf die Beine kommen wird. Und die vielen, vielen anderen, die in diesem SWR3-Report nicht vorkamen. Es ist ja, auch wenn jedes einzelne Gespräch für mich unheimlich intensiv war, immer nur ein winziger Ausschnitt. Aber ich hoffe, der hat euch ein bisschen miterleben lassen, was die Menschen im Ahrtal schon Unfassbares geleistet haben, aber auch, was für ein riesiger Berg noch vor ihnen liegt. Eine Sache, die kam mir auf jeden Fall immer wieder in den Kopf. Ein Satz, den uns ein Hörer geschickt hat, ein freiwilliger Helfer im November. Unser Moderator Volker Janitz hat diesen Satz damals vorgelesen.
Gut, dass ihr im Ahrtal seid, denn die größte Katastrophe für die Menschen dort ist das Vergessen.
Deshalb auch danke euch für euer Interesse an den Menschen dort und fürs Nicht-Vergessen.
Noch mehr Podcasts von SWR3 findest du auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.